Ich begrüße euch ganz herzlich heute Vormittag und ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Viele kennen mich nicht und ich dachte, ich erzähle ein bisschen, wer ich bin, von wo ich komme. Ich komme aus Ungarn, wie ihr das hören könnt, aber ich komme nicht ungern hier. Und ich bin dort aufgewachsen. Ich wollte eigentlich nie Prediger werden, aber Gott hat mich in der Armee angesprochen. Und ich habe dort meine Berufung erlebt, wo ich am schwierigsten hatte in meinem Leben. Dann habe ich Theologie studiert. Nach dem Studium habe ich in Afrika gearbeitet als Missionar. Danach habe ich in Ungarn als Prediger gearbeitet, als Heimatmissionsleiter im Verband, als Predigtamtssekretär. Und vor ein paar Jahren habe ich einen Ruf erhalten, dass ich nach Friedensau kommen sollte und in Friedensau für Missionswissenschaft zuständig sein sollte. Ich habe darüber viel nachgedacht. Wir wollten eigentlich nicht kommen. Wir haben die Arbeit in meiner Heimat sehr genießen können. Das hat viel Spaß gemacht und auch Freude. Ich habe sehr, sehr viele Vorträge gehalten und Bibelkreise gegründet, Hauskreise gegründet und auch mit Medien gearbeitet. Aber der Herr hat es uns klar gemacht, dass sein Plan ist, dass wir hierher kommen. Und ich denke, es war gut so. Und jetzt bilde ich Prediger aus. Ich unterrichte Missionswissenschaft in Friedensau. Und ich bin froh darüber, weil ich gesehen habe, dass wir sehr, sehr gute, junge Leute haben, die nicht nur theologisch studieren möchten, sondern auch begeistert sind, über Gott anderen etwas zu erzählen. So, das ist mein Werdegang und ich freue mich, dass wir diesen Vormittag mit euch verbringen können. Der Titel für heute ist Suche der Stadt Bestes, alte Botschaft, moderne Stadt. Stuttgart ist eine große Stadt, über 500.000. Und wenn wir über Mission reden, dann ist es ein bisschen manchmal schwierig, habe ich hier in Deutschland entdeckt. Einmal habe ich über Mission gepredigt und nach der Stunde, das war eine Gemeinde, ich war völlig unbekannt dort und dann kam ein Bruder zu mir, hat mich umarmt und hat gesagt, ich freue mich so sehr, dass du über Mission gepredigt hast. Ja. Ich habe die ganze Woche darüber gebetet, dass jemand über die Mission, über dieses Thema predigt. Und ich dachte sofort, ich wusste sofort, wer er ist. Er war der Missionsleiter. Es ist nicht einfach, Missionsleiter zu sein, heute in Deutschland, besonders in einer großen Gemeinde, in einer Stadt. Aber es gibt auch Gutes. Wir haben in Magdeburg, nicht weit von Friedensau, ein Missionsprojekt angefangen. Wir haben inzwischen zwei Hauskreise gegründet, Eventabende gestartet. Wir haben so 60, 70 Leute dabei, die wir kontaktiert haben. Wir haben zwei Hauskreise, ich leite auch einen Hauskreis. Und ich entdecke, dass Mission auch in Deutschland Spaß machen kann und Freude bereiten kann. Es sind 7, 8 Leute von außerhalb in unserem Hauskreis. Und ein junger Mann, er ist so 24, 25 Jahre alt. Wir haben ihn an der Straße kontaktiert und wir haben uns ziemlich gut befreundet. Wir haben ihn eingeladen. Und er hat einmal vergessen, zum Hauskreis zu kommen. Und ich wollte mal sein SMS vorlesen. An dem Abend, wo er wahrgenommen hat, dass er den Hauskreisabend versäumt hat, hat er mir geschrieben und hat Folgendes geschrieben. Das ist kein Bibeltext, das ist keine heilige Sprache. Ein junger Mann schreibt SMS. Hey Laszlo, ich ärgere mich jetzt noch. Hab's einfach verdüst. Im Ernst, ich hatte Zeit, Lust und gesundheitlich ging's auch. Einfach vergessen. Verdammt, ich programmiere jetzt das Handy auf montags. Wenn ich so und so blöd bin, so fängt's an. Liebe Grüße und gute Nacht. Was hört ihr in diesem Text? Was klingt hier durch? Sein junger Mann, ja? Er hat was versäumt, ja. Und er hatte Sehnsucht eigentlich danach, so dabei zu sein. Er hat's vergessen. Er ist motiviert. Er ist kein Christ, kein Mitglied von Kirchen. Er hat auch kein großes Interesse an Gott gehabt, ja. Aber jetzt hat sich was verändert. Und das ist so schön, wenn Mission auch ein bisschen Freude bereitet. Und das erleben wir auch in Tansania, wenn wir mit Studenten unterwegs sind. Ich fahre jedes Jahr mit Studenten nach Tansania in die Wüste, zu den Maasai, wo die Menschen sehr arm sind. Dort, wo auch junge Leute, auch Kinder oft sterben. Wir suchen einen Baum aus, wir fangen Gemeindegründung unter einem Baum an und wir fangen dann dort zu predigen, wir kontaktieren die Leute, auch die Giraffen gucken mal zu, ja, die sind nicht weit von uns, es gibt auch wilde Tiere. Dann kommen immer mehr Leute an und es entsteht ein Kreis dort und wir setzen uns hin, wir essen zusammen, wir unterhalten uns zusammen, auch sogar nachts, wir singen auch zusammen und wir fangen dann langsam Kapellen zu bauen und wir gründen in 11 Dörfer inzwischen Gemeinden in der Maasai-Wüste und wir haben auch 7 Schulen gegründet und hunderte von Kindern gehen zu diesen Schulen. Und es ist so schön zu sehen, dass das Evangelium so eine Begeisterung auch unter den Maasai auslösen kann und auch die Studenten erleben die Kraft des Evangeliums toll und wenn wir zu den Gemeinden dort gehen jedes Jahr, dann sehen wir, welche Früchte das Evangelium tragen kann. Es ist schön, eine schöne Geschichte, eine große Versammlung in einem Dorf, nicht weit von Longido, das ist Tansania übrigens, ja. Und wenn wir das sehen, dann erleben wir, wie Gott wirkt und was er auf die Beine stellen kann. Aber wenn wir zu den Großstädten Deutschlands kommen, sieht die Geschichte ein bisschen anders aus. Ich kriege E-Mails und Briefe von Gemeinden, sie klagen, wir haben so vieles gemacht. Aber wir erreichen die Menschen kaum. Was sollten wir tun und verändern? Die Städte in Europa, allein in Deutschland, 75% der Bevölkerung lebt in den Städten. Und wenn wir untersuchen, wie unsere Gemeinden wachsen in den Städten, sieht das nicht sehr fröhlich aus. Ich habe mal die Untersuchung gemacht, ich habe einfach alle Städte genommen, die über 100.000 sind. Und ich habe die Gemeinden untersucht, wie sich die Gemeinden entwickeln. Und so sieht es aus, das heißt, wir nehmen ab. Und wir verlieren sogar eigene Gemeindeglieder. Ich habe auch Stuttgart untersucht, auch eure Gemeinde ein bisschen. Und ihr seht hier, die Lage ist nicht sehr rosig. Es entstehen große Fragen, wir nehmen ab. Ich habe ausgerechnet, dass diese Gemeinde noch ungefähr 40 Jahre hat. Dann trifft das auf null. Ja, das heißt, ohne Mission sehen wir, dass die Gemeinde eigentlich untergeht. Wenn die Gemeinde nicht lebendig bleiben kann, dadurch das Neue zu Gott den Weg finden, wenn kein Wachstum geschieht, dann sieht die Zukunft nicht so schön aus. Ich habe auch etwas Interessantes entdeckt hier in Stuttgart. Ja, ich habe die jährlichen Wachstumsraten untersucht und ich habe gesehen, alle 2 Jahre passiert etwas hier in Stuttgart. Alle 2 Jahre geschieht ein bisschen Wachstum und dann wieder runter. Ich wollte mal euch fragen, woran liegt das? Habt ihr nur alle 2 Jahre Evangelisation hier oder... Also, das ist interessant, das habe ich noch nie ganz so gefunden. Ja. Aber das ist Stuttgart hier, das sind die Wachstumsraten hier jährlich. Alle 2 Jahre geschieht etwas, aber ich habe den Eindruck, in 2013 und 2014 habt ihr noch nicht so den Durchschnitt geschafft. Ja, und ich ermutige euch, ja, bleibt dran. Ich denke, es ist wichtig, dass wir Wege entdecken. Städte in Europa, das sind Städte, wo die Menschen eher postmodern sind, wo die Gesellschaft anders denkt. Und wenn wir sie untersuchen, wie sie denken, wir merken große Veränderungen in der Gesellschaft, von Vertrauen zu Verdacht. Alles ist verdächtig. Die Menschen vertrauen keinem mehr so richtig. Ja, und wir merken, dass von Stabilität die Menschen eher wegkommen und Desorientierung erleben. Es gibt so viele Angebote, was soll ich in meinem Leben anfangen? Und wir merken, dass man nicht mehr so echt sein kann wie früher. Von Individualismus zur Identitätskrise. Wer bin ich? Unsicherheit wächst eigentlich. Und wir sehen, dass vom Wissen die Menschen zum Erleben kommen. Sie wollen nicht mehr etwas wissen und lernen, sie wollen etwas erleben. Und damit haben wir Schwierigkeiten, weil wir in der Gemeinde eher das Wissen vermitteln. Aber wir da etwas erlebt mit Gott, das führte zu einer Krise in Europa. Dadurch, dass die Kirchen das Erleben des Göttlichen nicht mehr so vermitteln können, verlieren wir eigentlich in Europa den Boden. Zehntausende verlassen die christlichen Kirchen pro Woche in Europa und in Nordamerika gemeinsam zusammen. Das sind ziemlich traurige Zahlen. Wir sehen auch, dass die Menschen nicht mehr die Wahrheit hören wollen, sondern Geschichten. Aber das sind auch Vorteile und das sind auch eine Chance für uns, weil auch wir haben Geschichten. Ich habe auch meine Geschichte mit Gott. Und ich werde öfters gefragt, also wenn ich jemanden treffe, auch im Flugzeug, in der Bahn und wenn ich unterwegs bin, also wir kommen ins Gespräch, ich werde gefragt, was machen Sie? Ich sage offen, ich bin ein Pastor und ich schaue in die Augen der Menschen und ich sehe sofort, wie sie über Gott und Religion denken. Die Gesichtszüge zeigen, also was sie denken. Es gibt auch Leute, die sofort mit dem Gespräch aufhören, weil sie mit Pastoren und mit Religion nichts zu tun haben wollen, aber das sind die wenigen. Aber sonst komme ich ins Gespräch und die Frage wird gestellt, und warum glauben Sie an Gott überhaupt? Und warum sind Sie ein Pastor? Und ich beantworte die Frage sehr einfach. Ich war nicht immer so. Ich bin ein Rationalist. Ich hatte sehr viel Spaß an Mathematik und Physik. Ich wollte eigentlich Physik studieren, aber da ist etwas passiert, was mich überzeugt hat. Und ich höre auf. Und die Leute fangen dann zu fragen, was ist passiert? Und ich erzähle, ja, ich bin Gott begegnet. Und ich höre auf. Und dann stellen sie immer wieder Fragen. Und was hat Gott getan? Was haben sie erlebt? Ja? Und ich merke, man kann überall Geschichten erzählen. Aber wenn ich anfangen würde, über Gott zu predigen, ist es ein bisschen schwierig, weil die Menschen nicht mehr Predigten hören wollen. Die Lage der christlichen Kirchen ist ziemlich traurig in Europa. BBC hat eine Untersuchung gemacht und hier habe ich das im Original. Die Untersuchung zeigte, also es wurden mehrere Länder untersucht, auch Deutschland, ja, und es gab eine Warnung von BBC, die christlichen Kirchen sollen sich auf ihre eigene Beerdigung vorbereiten. Das sind die Trends in der Gesellschaft. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir diese Herausforderung ernst nehmen und auch die Frage stellen, was hat denn das verursacht? Und können wir etwas tun? Ist der Glaube, der christliche Glaube in Europa irrelevant geworden? Und welche Möglichkeiten bestehen heute noch dafür, dass wir etwas tun können? Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum die Religiosität zurückgeht. Ich möchte nur einen Grund heute Vormittag nennen, einen, der vielleicht für uns der wichtigste Grund ist. Ja. Unter den Faktoren, die für die Erklärung des Rückganges der Religiosität von besonderer Bedeutung sind, ist folgendes, die Entzauberung der Religion, vor allem durch den Protestantismus und der damit verbundene Verlust der sinnlichen Erfahrungsqualität der Religion. Das heißt, aus der Beziehung zu Gott, aus der lebendigen Beziehung, wir haben Theologie gemacht, eine Wissenschaft. Wir diskutieren, aber die Menschen erleben viel zu wenig die Nähe Gottes. Wenn sie krank sind, wo gehen sie hin? Sie gehen zum Krankenhaus. Wenn sie soziale Hilfe brauchen, wo gehen sie hin? Zum Sozialamt. Wenn sie Depression haben, wo gehen sie hin? Es gibt genug Stellen dafür. Warum braucht man heute noch Kirche? Die Kirche ist scheinbar irrelevant geworden. Aber diese Geschichte mit dem SMS zeigt mir, es gibt auch noch heute etwas zu sagen, was die Menschen heute begeistert. Und ich möchte darüber sprechen, was die Menschen heute begeistert. Trends in den letzten Jahren ist die Säkularisierung, ist nicht gleich mit Bedeutungsverlust des Religiösen. Säkularisierung bedeutet eigentlich einen Wandel von der universalistischen Gemeinschaftsreligion früherer Zeiten hin zu religiösen Pluralismus, privater Religiosität. Das heißt, wenn wir gemeinsam als Kirche versuchen, Programme zu veranstalten, ja, haben wir ein Problem. Aber ihr alle, dort wo ihr seid, ihr habt eine sehr, sehr gute Chance, etwas für die Menschen zu tun. Und ich denke, es ist auch notwendig. Sie brauchen das. Was ist Mission? Lange haben wir eigentlich die Mission missverstanden. Wir haben die Bibeltexte viel einfach gelesen. Wenn wir Johannes 20, Vers 21 lesen, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was bei uns hängen geblieben ist, das ist der Satz, so sende ich euch. Wir müssen gehen. Und wenn wir Markus Kapitel 16, Vers 15 lesen, dort steht, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Was haben wir davon wahrgenommen? Predigen ist unsere Pflicht. Wenn wir Matthäus 28 lesen, da steht, ja, geht hin und lehret alle Völker und taufet sie. Was ist davon bei uns hängen geblieben? Lehren und taufen und lehren sie alles zu halten, was Jesus gesagt hat. Und wir haben angefangen, Mission so zu verstehen. Wir gehen hin, wir predigen, Wir organisieren Events, große Veranstaltungen, die sehr kostenspielig sind. Und das ist Mission. Wenn die Gemeinde einmal im Jahr eine Veranstaltung durchführt, das ist Mission. Und wir tun vieles eigentlich für die Mission, aber wir müssen die Frage stellen, tun wir das Richtige? Erfüllen wir eigentlich das, was Jesus gemeint hat? Oder tun wir nur das, was uns gefällt oder wie wir Mission verstehen? Ich möchte heute darüber nachdenken, was eigentlich Mission ist. Wie geschieht Bekehrung? Früher ist die Bekehrung so geschehen, man hat mit den Menschen Kontakt aufgenommen durch Einladungskarten. Habt ihr hier mal Einladungskarten verteilt? Wie viele kommen jetzt? Immer weniger, aber vor 30, 40, 50 Jahren lief es noch besser. Ja, die Leute kamen, sie haben zugehört und wenn der Redner überzeugend sprechen konnte, trafen die Leute eine Entscheidung, sie haben ihre Verhaltensweisen verändert, sind getauft worden und dann gehörten sie zu uns. Aber mit dem Prozess haben wir ein Problem. Das funktioniert nicht mehr so wie früher. Wir laden Menschen ein und kommen sie noch? Hier in Stuttgart? Wie viele? Wie viele Einladungskarten braucht man für eine Person? Damit man eine Person, einen Besucher hat. 100? Oh, dann steht ihr sehr gut. Ich kenne Städte, wo man über 5000 braucht, bis eine Person kommt. 4.000, 5.000 Einladungskarten. Ich möchte heute einfach einen Bibeltext untersuchen und einen neuen Weg entdecken für Mission. Mission aufs Neue entdeckt. Ich möchte zurückkommen zu Johannes 20, 21. Und ich bitte euch, die Bibel aufzuschlagen. Ich denke, diese Geschichte ist hier faszinierend und sagt uns sehr viel. Johannes 20, 21. Für mich ist das eine der wichtigsten Worte Jesu über Mission. Warum? Jesus sagte dies gleich nach der Auferstehung. Das sind die ersten Worte Jesu nach der Auferstehung, wo er über Mission sprach. Matthäus 28, 18 bis 20, das sind die letzten Worte Jesu. Und das sind hier die ersten Worte Jesu nach der Auferstehung. Und hier sagt Jesus, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich möchte mal über die Geschichte kurz nachdenken. Nach der Auferstehung hatte Jesus den Beweis, hätte Jesus allen beweisen können, dass er recht hatte. Er ist doch auferstanden. Ich glaube, wenn er der Menge wieder erschienen wäre, dann hätte er große Aufmerksamkeit erregen können. Und er hätte die Wahrheit beweisen können, dass er der Sohn Gottes ist. Warum ging Jesus nicht in den Tempel? Um den Menschen zu zeigen, ich habe recht gehabt. Warum ging Jesus zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden? Das ist eine wichtige Frage. Er wollte nicht die unbekannte Menge erreichen und überzeugen, sondern er wollte seine Freunde, seine Jünger überzeugen. Qualität war für ihn wichtiger als Quantität. Er wollte diejenigen wahrnehmen und ernst nehmen, die zu ihm gehörten. Das ist eine sehr, sehr wichtige Lehre, auch für mich. Mission beginnt nicht mit Menschen, die wir nicht kennen, sondern mit Menschen, die wir kennen. Ich habe in einer Stadt mitgearbeitet und ich habe ihnen versprochen, ich mache mit, wenn ihr missionarisch tätig sein wollt. Und ich habe gleich eine lange Liste von unterschiedlichen Vortragsreihen bekommen, die ich halten sollte. Ich habe die Liste durchgelesen und ich bin bereits müde geworden. Ich fragte sie, soll ich das alles tun? Und sie meinten eigentlich ja. Ich sagte, ich möchte noch eine Frage stellen, bevor wir darüber entscheiden. Kennt ihr bereits Leute, die ab und zu mal zu der Gemeinde kommen, die ihr kontaktiert habt, die mal eine Frage über Gott gestellt haben? Und sie sagten, ja, wir kennen welche. Und ich bat sie, alle Namen auf ein Zettel aufzuschreiben. Namen von Menschen, die sie kennen, die mal in der Gemeinde waren. Und sie haben 16 Namen aufgeschrieben. Ich habe dann sie gefragt, was passiert mit diesen 16 Menschen? Und es war Stille. Ich habe dann die Frage gestellt, warum sollen wir große Veranstaltungen durchführen, wenn wir nicht mal für diejenigen etwas tun, die zu uns kommen und etwas brauchen? Hilft das uns, wenn wir nicht 16 Menschen haben, für die wir nichts tun, sondern 160? Ist das eine sinnvolle Arbeit? Mein Vorschlag ist, dass wir mit denen beginnen, die wir bereits kennen. Und sie waren einverstanden, aber sie sagten, aber wir haben keine Ahnung, was man mit denen tut. Und sagte, gut, ich helfe euch. Wir machen kurze Ausbildung. Wie reden wir mit Menschen? Wie sprechen wir über unseren Glauben? Wie gründen wir Hauskreis? Und so weiter. Und wir haben daran gearbeitet. Und aus den 16 Menschen sind in 2 Jahren über 60 geworden, die wir kontaktiert haben. Und heute haben wir das Problem in dieser Stadt, in dieser Gemeinde. Wir kennen mehr Leute, als wir aufnehmen können in unsere Hauskreise. Wir haben 2 Hauskreise dort. Wir könnten locker noch 2 neue gründen. Die Menschen sind da aus der Stadt, sind interessiert. Jesus beginnt bei denen, die ihm nahe standen. Ihr seid eine große Gemeinde mit über 300 Gemeindeglieder. Stellt euch vor, wenn jeder nur 3 Namen aufschreiben würde, den er kennt. Ihr hättet 900 Leute gleich. Und dann könnte man darüber nachdenken, was für Menschen sind sie? Was können wir für sie tun? Jesus beginnt mit denen, die ihm nahe standen. Der kommt zu ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Und der Satz ist sehr, sehr wichtig. Hier steht im Text, er sagte abermals zu ihnen. Was bedeutet dieses Wort abermals? Das bedeutet, auch schon davor hat Jesus das gesagt. Und das lesen wir in Vers 19 und 20. Nach der Auferstehung hatten die Jünger Angst und sie saßen hinter verschlossenen Türen. Und als sie dort saßen und sie hatten Angst, dort erscheint Jesus. Und Jesus hat wahrnehmen können, was das Problem dieser Menschen ist. Ja? Sie hatten Angst, sie hatten keinen Frieden. Jesus erscheint und sagte, Friede sei mit euch. Jesus bringt genau das, was die Menschen gebraucht haben. Er hat nicht erwartet, dass die Menschen von ihm das haben wollen, was er ihnen geben wollte, sondern er hat ihre Bedürfnisse wahrgenommen. Friede sei mit euch. Und dieses Wort Friede ist so ein wichtiges Wort. Damals war das eine Begrüßung, Shalom. Aber das war mehr als Begrüßung. Jesus kommt mit diesen Worten zu den Menschen. Und wenn wir untersuchen, was in der Bibel Friede bedeutet, dann entdecken wir eine neue Welt. Friede bedeutet nicht, dass ich keinen Krieg erlebe. Friede bedeutet etwas ganz, ganz Tiefes. Ich habe für mich den Sinn des Lebens gefunden. Ich habe Menschen gefunden, die zu mir stehen. Frieden bedeutet, ich habe den Zweck gefunden, wofür ich arbeite, was mein Leben erfüllt. Das ist Friede. Ein Klavier, das verstimmt ist, ist nicht in Frieden. Ein Mensch, der seinen Sinn fürs Leben nicht gefunden hat, ist nicht in Frieden, auch wenn er alles sonst hat. Warum hat unsere Gesellschaft hier in Deutschland so viele depressive Menschen? Sie haben alles, aber es fehlt noch etwas. Es gab eine Untersuchung von Gallup-Institut, das ist ein Institut für Meinungsforschung. Sie haben die Frage gestellt, was sind die wichtigsten Bedürfnisse der Menschen in der westlichen Gesellschaft? Und Antwort Nummer 1 war, an einen Sinn des Lebens zu glauben. Nummer 2, tiefe Beziehungen zu haben. Nummer 3, geliebt und akzeptiert zu werden. Nummer 4, gehört, angehört und verstanden zu werden. Das sind die Bedürfnisse. Ohne das fehlt noch etwas. Ja? Jesus kommt und sagt den Jüngern, Friede sei mit euch. Und er sagt es 2-mal. Und jede Aussage hat eine bestimmte Aufgabe. Zuerst geht es um die Wiederherstellung der Beziehung zu Jesus selbst. Sie waren enttäuscht, sie haben versagt. Jesus erscheint und er tut etwas für die Wiederherstellung der Beziehung. Friede sei mit euch. Ich bin da, fasst mich an, guckt mich an. Und die Jünger tun das und sie entdecken Jesus. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, ohne richtige Beziehung zu Gott und zur Kirche, und hatte große Schwierigkeiten. Und ich habe sein Leben beobachtet und nach ein paar Wochen habe ich überlegt, ich muss für ihn was tun. War krank, brauchte ein OP. Und an dem letzten Abend vor seiner OP habe ich ihn angerufen, das war hier in Deutschland vor ein paar Wochen, und ich habe ihm gesagt, weißt du, ich möchte dich gern besuchen. Das war 2 Tage vor Weihnachten. Ich fuhr zu ihm und ich habe ihn besucht. Wir haben uns unterhalten. Er wusste, dass ich ein Prediger bin, dass ich an Gott glaube. Und am Ende des Gesprächs habe ich ihm gesagt, ich weiß, dass du ein bisschen Angst hast vor deinem OP. Weißt du, wenn ich Angst habe, ich tue immer etwas, was mir sehr viel hilft. Er fragte mich, was tust du? Und ich sage, weißt du, ich gehe zu dem, der mir wirklich tiefen Frieden geben kann. Und das ist Gott. Ich spreche mit ihm und ich bitte ihn, und wenn er mich segnet, dann ist es gut. Und ich habe ihn gefragt, weißt du, wir waren unterwegs an der Straße, wir sind spazieren gegangen. Ich dachte, wie wäre es, wenn ich auch dich mit diesem Frieden segnen würde, der von Gott kommt. Darf ich das tun? Ich mag dich, du bist ein guter Mann, und ich denke, du brauchst auch diesen Frieden. Und wir haben dort angehalten, ich habe meine Hand auf seine Schulter gelegt, und ich habe einfach ihn gesegnet. Ich bin dann nach Hause gefahren, am nächsten Tag kam ein SMS und hat sich bedankt, sagte, Laszlo, das ist fantastisch, ich habe total gut geschlafen, danke, das hat funktioniert. Etwas mit Gott zu erleben, diesen Frieden, das ist bitter notwendig für manche. Friede sei mit euch. Wir sehen, dass Jesus diesen Frieden zu den Menschen bringt. Und die Aussendung kommt erst später, nachdem die Jünger Frieden haben. Ohne Frieden, was verbreitet eine Gemeinde? Wenn die Gemeinde selbst keinen Frieden erlebt, wenn du in deinem Herzen keinen Frieden hast, was kannst du weitergeben? Gar nichts, nur Unfrieden. Als ich Soldat war, ich dachte, so ein Pech, ich bin ein Adventist. Die Adventisten dürfen am Sabbat nicht arbeiten, die dürfen kein Schweinefleisch essen. Und ich hatte jeden Sabbat Probleme. Ich musste Befehlsverweigerungen machen und es wurde mir ständig gesagt, noch eine Befehlsverweigerung und du gehst ins Gefängnis für 3,5 Jahre. Das war vor der Wende, während der kommunistischen Zeit. Und alles war mit Schweinefleisch gekocht. Ich konnte fast nichts essen. Nur Brot, Butter und Senf. 1,5 Jahre lang. Ich war ständig hungrig. Brot, Butter und Senf. Bis heute mag ich Senf. Ja, das hat mein Leben gerettet. Und ich dachte, ich habe so ein Pech. Und nach Wochen, ich bin so tief müde geworden. Ich habe den Stress nicht mehr managen können. Ich ging in mein Zimmer zurück und ich habe dann gesagt, Gott, ich kann es nicht mehr. Das war Sabbatmittag und ich wusste, am Nachmittag kommt wieder eine Übung. Wir müssen Waffen holen, Waffen reinigen. Vielleicht machen sie Schießübungen oder irgendwas, aber ich möchte nicht mitmachen. Aber sie haben gesagt, das ist das letzte Mal. Wenn du das nicht tust, nicht mitmachst, dann gehst du vor das Militärgericht und du kriegst 3,5 Jahre. Und ich stand da und ich hatte keinen Frieden. Und ich weiß, was das bedeutet. Ohne Frieden. Ich habe nichts über Gott zu sagen. Ich ging auf die Knie, ich habe gebetet. Das war wie ein Albtraum, der nie enden möchte. Ich habe gebetet, Herr, ich kann nicht mehr. Bitte hilf mir. Ich habe dann die Bibel aufgeschlagen und ich habe ein Wort gefunden. Das war Psalm 50. Ich habe den Text gelesen und hat mich tief berührt. Und ich habe in Sekunden so tiefen Frieden erhalten. Das erste Mal in meinem Leben. Ich stand auf, ich ging zu den Offizieren. Ich habe gesagt, auch heute mache ich nicht mit. Entschuldigung, ich kann es nicht. Sie haben mich angeschaut. Sie dachten, ich bin verrückt geworden. Aber das war für mich egal, was sie gedacht haben. Ich hatte so einen tiefen Frieden, dass ich auch hätte lächeln können. Wirklich, der Stress war weg. Dieser Punkt hat mein Leben verändert. Der Friede Gottes, der Friede Jesu, der ist ein Friedenfürst. Wo ist dieser Friede in der Gesellschaft heute? Nicht bei den Psychologen, nicht in Therapie, sollte hier sein, in der Gemeinde. Dadurch, dass wir nicht nur nebeneinander sitzen, sondern einander wahrnehmen und einander beschenken. Dadurch, dass wir einander manchmal umarmen, dass wir einander manchmal besuchen, füreinander beten, bis wir wirklich Frieden bekommen. Nachdem die Jünger das erhalten haben, dann sagte Jesus, jetzt sende ich euch aus. wie mich der Vater gesandt hat. Und die Jünger müssten darüber nachdenken, wie ging Jesus los? Er ging los, hat die Not wahrgenommen, die Kranken, die Armen besucht, hat mit Sündern zusammengegessen. So ging's los. Und das sind die Augenblicke, wo wir handeln können. Und wir wissen nie, wie Gott unser Tun segnen wird. Wir nehmen einfach diejenigen ernst und wahr, die um uns herum sind. Als ich mich auf mein Abitur vorbereitet hatte in Ungarn, im Gymnasium, ich zog um in eine leere Wohnung. Und ich wollte lernen, mich auf Abitur vorbereiten. Ich wollte an die Technische Universität gehen. Ich musste mit Mathe und Physik mich beschäftigen und ich wollte Ruhe haben. Ich zog in die Stadt in eine leere Wohnung, aber ich hatte so ein Pech. Wir hatten Nachbarn, die erlebten einen Scheidungsprozess und sie hatten zwei kleine Kinder. Zwei Töchter, eine ging in die erste Klasse, die andere in die zweite Klasse. Und sie haben Probleme gehabt in der Familie, ständig Streit, und ich habe sie kennengelernt und die Kinder kamen jeden Nachmittag zu mir. Wirklich jeden Nachmittag. Ich wollte lernen, ich konnte nicht. Jeden Nachmittag waren sie bei mir. Dann hat die Jugend das aus der Gemeinde erfahren und sie kamen auch jeden Nachmittag dazu. Jugendstunde, 7-mal in der Woche. Bitteschön, gute Vorbereitung auf Abitur. Aber ich weiß nicht warum, ich habe mitgemacht, ich habe gesehen, die beiden Kinder, die waren so lieb. Und monatelang ging es so. Gott hat mich auch bei der Abiturprüfung gesegnet. Mathe, Physik oder 1,0. Wie, das war ein Wunder. Aber dann waren die weg, die beiden Kinder. Jahre später, ich war schon in Deutschland, ich habe einen Brief von meiner Mutter erhalten. Und sie hat mich in dem Brief gefragt, erinnerst du dich an die beiden Mädchen noch? Und ich sagte, ja, natürlich. Sie waren weg, die Eltern haben sich scheiden lassen, sie sind umgezogen. Als sie 18 und 19 Jahre alt wurden, die beiden kamen in die Gemeinde zurück. Sie kamen hinein und der erste Satz war, wir wussten immer, wo wir hingehören. Wir kommen zu euch, wir möchten uns taufen lassen. Und sie sind bis heute in der Gemeinde. Dieser Friede Gottes ist viel überzeugender als Argumente. Das sagt auch Ellen White. Ich möchte von Ellen White das zitieren, die Methode Jesu. Nur die Methode Christi wird wahren Erfolg erzielen. Das Volk zu erreichen. Der Heiland verkehrte mit den Menschen als einer, der ihr Bestes wünschte. Er bewies ihnen Teilnahme, half ihren Bedürfnissen ab und gewann ihr Vertrauen. Dann gebot er ihnen, folgt mir nach. Und wir können hier die Schritte erkennen. Ich denke, ihr kennt diese Worte sehr gut. Die Methode Jesu hat Kontakt zu Menschen aufgenommen. Das können wir auch tun. Wir kennen bereits welche. Ja? Er kümmerte sich um Menschen, um ihre Bedürfnisse. Er kannte Nöte und half ihnen. Wir können praktisch handeln. Aber wir sollen nicht dabei bleiben, sondern einen Schritt weitergehen. Gewann das Vertrauen und offenbarte auch eine neue Welt. Ja? Und hat sie eingeladen, in die Nachfolge zu kommen. Das war der Weg Jesu. Und das funktioniert auch heute noch. Jedes Jahr haben wir ein Treffen mit Gemeindegründern. Und wir haben überlegt, wenn dieser Prozess nicht mehr funktioniert, wie kommen Menschen heutzutage zu der Gemeinde? Wir haben mal es untersucht und wir haben etwas entdeckt. Am Anfang ist immer die Kontaktaufnahme. Was ist dann Schritt 2 heutzutage? Wenn nicht das Studium. Nicht der Vortrag. Was ist dann Schritt 2? Zugehörigkeit. Raum schaffen für Begegnung. Einfach Menschen wahrzunehmen. Zu Hause Kaffee und Kuchen, so dass die Nachbarn dabei sind. Einfach offen zu sein. Und wir selber entdecken auch eine neue Welt. Und dann geschieht Verhaltensveränderung. Und dann Entscheidungen werden getroffen. Und dann geschieht Überzeugung. Und Studium des Wort Gottes. Und Taufe. Wir haben in Ungarn auf diesem Weg Evangelisation angefangen, zum Beispiel das Freundescamp. Und das gefällt mir sehr, auch den Menschen. Das Freundescamp ist für Nicht-Adventisten gemeint. Wir haben mit 37 Menschen angefangen. Unser Ziel ist einfach, Gemeinschaft anzubieten. Morgens und abends haben wir 20 Minuten Verkündigung, zeugnishaft. Der Rest ist Gemeinschaft. Aber so, dass wir die Werte vom Reich Gottes präsentieren. Im ersten Jahr hatten wir 37 Leute. Im zweiten Jahr 140, im dritten Jahr 243 und dann 491. Und bis heute, das ist das zehnte Jahr 2014, wir sind zwischen 300 und 500 Menschen und die Hälfte sind etwa nicht aus der Gemeinde, sind keine Gemeindeglieder. Wir haben auch in Deutschland angefangen, Freundescamps zu organisieren. Das sind für Nichtmenschen, Möglichkeit für Menschen, die Gott nicht kennen. Und wir haben Geschichten erlebt, die uns selber berührt hat. Zum Beispiel, im letzten Jahr hatten wir das Freundescamp neben Berlin. Und da kam eine Dame, die ist eine Atheistin, und sie wusste davon nicht, dass es ein religiöses Programm ist. Und sie wollte sofort abhauen, am ersten Nachmittag. Sie sagte, nö, ich mache nicht mit. Aber sie ist doch geblieben, aber sie hat nicht mitgemacht. Sie nahm an dem Programm nicht teil für ein paar Tage. Und dort kam der Prediger zu ihr und sagte so, was ist ihr Problem? Und sie hat erzählt, ich bin Atheist, ich habe kein Interesse an Gott. Und er fragte, warum? Und sie hat erzählt, ich habe meinen Mann verloren, meinen Sohn verloren. Überhaupt, wo war Gott? Es gibt keinen Gott. Und sie war verbittert. Der Prediger sagte ihr, wissen Sie was? Sie haben genug Trauer gehabt. Warum machen Sie nur ein bisschen nicht mit? So, für sich selber. Sie brauchen ein bisschen Auszeit, ein bisschen Urlaub, ein bisschen Ruhe, Gemeinschaft. Machen Sie mit. Sie brauchen keine Entscheidung zu treffen. Und sie sagte, gut, ich mache mit. Sie hat mitgemacht, sie fuhr nach Hause. Sie hat keine Entscheidung getroffen. Und sie traf ihre Freundin. Und sie trafen sich in einem Café, sie haben sich unterhalten und dann sagte die Freundin, du, was ist mit dir los? Du bist anders als früher. Was hast du letzte Woche gemacht? Und sie sagte, ja, ich war bei Adventisten, aber ich habe mich nicht bekehrt, hat sie gesagt. Und sie sagte, es ist mir egal, aber was hast du dort gemacht und was hast du dort erlebt? Und sie fragte die Freundin, warum? Was siehst du an mir? Und sie sagte, du bist anders. Du hast weniger Stress. Du hast eine friedlichere Ausstrahlung. Du bist anders geworden. Und ich brauche diesen Einfluss, was ich an dir beobachte. Ich brauche etwas Ähnliches. Was hast du erlebt? Erzähl mir ganz genau. Sie hat erzählt. Und sie fragte dann, und wo kann man sowas noch miterleben? Und sie sagte, ich habe gehört, es gibt hier in dieser Stadt eine Gemeinde. Und sie haben am Sabbat Gottesdienst. Und die Freundin sagte, am Sabbat sind wir dort. Und am Sabbat haben die beiden diese kleine Ortsgemeinde mit ungefähr 10 Gemeindeglieder, eine sterbende Gemeinde, überrascht. Sie kamen hinein und sie haben erzählt, was sie brauchen. Und seit einem Jahr waren sie fleißig in der Gemeinde mit, die beiden Frauen. Was hat sie überzeugt? In einer atheistischen Stadt. Ostdeutschland ist so atheistisch, ihr habt keine Ahnung vielleicht davon. 81% der Menschen sind Atheisten in vielen Gebieten. Und in diesem Gebiet wurden 2 überzeugt. Wovon? Durch Gemeinschaft und durch den Frieden, den sie erhalten haben. Mission ist nicht ein Programm. Wir sponsern ein Programm. Wir machen eine Veranstaltung. Mission geschieht, während wir unser Leben gestalten. Immer und überall. Und wir sind offen dafür, noch mehr über Jesus zu sagen als sonst. Mission gehört in den Alltag hinein. Und Mission funktioniert nur, wenn ich auch Frieden verteile und selber Frieden habe. Suche der Stadt Bestes. Wie kann ich das erfüllen? Jesus sagt auch heute noch, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Amen. Herr, wir kommen zu dir und wir loben und wir preisen dich. Für dich ist Mission nicht eine Arbeitstherapie. Und du kommst nicht mit Erwartungen zu uns, sondern du möchtest uns mit deinem Frieden beschenken. Du kennst unser Leben, wie sehr wir deinen Frieden brauchen, die Erfüllung von deinem Heiligen Geist und einfach diese Neuausrichtung durch dich. So, wir laden dich ein, dass du uns veränderst, dass du in uns wirkst und dass du uns befähigst. Herr, bitte gib uns diese Ausstrahlung, die Jesus hatte, damit wir, wenn wir von hier weggehen, an unserem Gesicht auch dieses Licht haben können, dass wir bei dir waren. dass die Menschen erkennen, dass wir dich kennen und dass von dir etwas Gutes kommt, Herr. Das braucht auch diese Stadt, dieses Gute, was von dir kommt. Wir möchten deine Bote sein. Es ist nicht einfach. Es ist herausfordernd. Weil wir wissen, dass du uns segnen kannst und leiten kannst. Bitte beschenke uns mit deinem Frieden. Und gib, dass wir diesen Frieden zu unseren Freunden, Bekannten, zu Nachbarn weitertragen können. Das bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.